begrüße Sie wieder zur Vorlesung und habe eine gute Nachricht, die unser Platzproblem durchaus reduzieren könnte. Die bisherigen Vorlesungen sind aufgrund der Aufnahme durch, wo sitzt der Herr Opitz, im Internet abrufbar. Sie können sich das also auch gemütlich zu Hause anhören, nicht live. Es wird auch der Inhalt der Vorlesung dadurch nicht besser, aber es ist vielleicht angenehm. Und ich habe von der Homepage einen Link gemacht zu dieser Homepage, auf der Sie die Files abhören können. Und dort gibt es mehrere Vorlesungen, müssen Sie sich halt dann das heraussuchen. Wenn es gewünscht wird, mache ich Links von jeder spezifischen, das ist technisch unproblematisch, aber dann entgeht Ihnen die Liste der ansonsten anzuhörenden Vorlesungen auf der Homepage von Herrn Opitz. Das ist die eine Sache. Die zweite, ich habe auch eine Literaturliste für indische Philosophie inzwischen am Wochenende gemacht und hineingestellt und bitte Sie, das auch wieder zu beachten. Es gelten die gleichen Dinge wie bei der über China. Es ist eine überkomplette Liste für diese Lehrveranstaltung, da brauchen Sie durchaus nicht so viel, aber schauen Sie sich es trotzdem an. Ich möchte insbesondere auf den Teil der Liste hinweisen, wo ich sage, es sind Hilfsmittel und weiterführende Literatur. Da gibt es zum Beispiel eine Einführung in die Indologie, die ich dort angeführt habe. Und das ist eine sehr gute Sache, weil dieses Buch ist, meine ich, ein sehr gutes Buch, weil es nicht nur für Leute, die Indologie studieren, sondern allgemein sehr gut einführend ist. Also solche Dinge habe ich dort genannt oder auch ein anderes mit dem Titel Geschichte der indischen Literatur. Das ist viel breiter, als was ich in der Vorlesung auch nur anspreche. Aber das sind sehr brauchbare Texte. Ein zweiter Punkt der Vorbemerkung, der bezieht sich darauf, dass ich also nicht nur eines, aber ein sehr deutliches Mail bekommen habe und dieses Mail hier besprechen möchte, weil es eigentlich, glaube ich, viele betrifft oder für viele von Interesse ist. Eine Kollegin schreibt da, sie möchte die schriftliche Prüfung vorbereiten und zwar möchte sie das zu Hause vorbereiten und dann zum Prüfungstermin mitbringen, ob ich das so gemeint habe, dass das möglich ist. Ich habe das so gemeint. Also ich habe Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Prüfung aufgezählt und ich habe mit dieser Vorgangsweise in den letzten Jahren ganz gute Erfahrungen gemacht. Es sind da tatsächlich Ausarbeitungen manchmal, die weit über das hinausgehen oder viel genauer sind und besser zu lesen außerdem, als wenn man das hier etwa erst dann beim Prüfungstermin schreibt. Also ich habe das so gemeint, dass Sie beim schriftlichen Prüfungstermin tatsächlich ausgearbeitete Texte mitbringen können. Dann sagt sie aber weiter in ihrem Mail, ich sollte mich darüber noch ein bisschen deutlicher äußern. Es gäbe ja da drei Themenbereiche. Zum ersten Themenbereich Begriff von Philosophie und deren Ursprung oder Ursprünge. Da habe ich ja nur in der ersten Stunde etwas gesagt und die Kollegin sagt da, reicht das, wenn man zusammenfasst, was hier in der ersten Stunde vorgetragen wurde. Es reicht prinzipiell schon, aber eigentlich doch nicht. Deswegen habe ich so einen Link beim Programm in der ersten Stunde gemacht, wo verschiedene Texte zusammengestellt sind, die eben die Frage nach dem einen Ursprung oder nach mehreren Ursprüngen betrifft und einige dieser Texte habe ich kurz referiert, aber das schadet nicht, wenn Sie sich das einmal durchlesen, scheint mir, weil das ja eine umstrittene Frage ist, ob die Philosophie eine Philosophie nur aus der okzidentalen Tradition entwickelt zu bezeichnen ist oder ob es unterschiedliche und auch immer noch fortwirkende Ursprünge gibt. Also zur Klärung oder zur Überlegung dieser Frage habe ich die Texte zusammengestellt und finde ich, das wäre schon lesenswert. Und das betrifft ja auch nicht nur die erste Stunde, diese Frage, Begriff und Ursprünge der Philosophie, sondern auch die zweite Vorlesungseinheit, wo ich über das, was eigentlich Philosophie in einem generischen Sinn bezeichnet werden kann, gesprochen habe. Und auch dazu habe ich einen Link gemacht, und zwar bei dem zweiten Termin. Also ich finde, Sie sollten über das hinausgehen bei dieser ersten Frage, oder ich fände es halt gut, über das hinausgehen, was ich da wirklich gesagt habe. Zum zweiten Punkt, auch aus dem Mail noch von der Kollegin: Grundzüge der Philosophie in einem der drei behandelten Kulturbereiche oder Kulturtraditionen. Also Grundzüge der chinesischen Philosophie, der indischen oder der griechischen Philosophie. Da fragt sie Folgendes: Reicht es, wenn man eine bestimmte Richtung, wie beispielsweise den Daoismus, schildert, oder soll man diese Richtungen zusammen darstellen, einen Überblick? Entweder oder, sage ich darauf, auf diese Frage. Sie können natürlich so etwas wie den Daoismus darstellen, der hat ja ohne dies, jede dieser Richtungen hat Bezug auch auf andere Diskurse in China, und genauso wird es in der Frühzeit in Indien sein und auch in Griechenland. Also Sie können von einer dieser Richtungen ausgehen, für Griechenland etwa sich nur die Naturphilosophen oder nur die Pythagoreer herausnehmen, oder die klassische athenische Philosophie, was ich ja auch darstellen werde kurz, und so weiter. Sie können aber auch den anderen Weg wählen und einen allgemeineren Überblick geben. Zum dritten fragt sie ebenfalls, also ein sehr genaues Mail, fragt sie: Der Kommentar muss nur zu einem Lektürehinweis sein, der als Prüfungsstoff gekennzeichnet ist. Das ist richtig. Was ich als Prüfungsstoff gekennzeichnet habe, das ist fett auf der Homepage in der Beschreibung. Und zu einem dieser Texte ist ein Kommentar zu verfassen. Sie sagt da zum Beispiel, ich kann zum Beispiel nur über Kapitel 6.2 aus Ihrem Buch, also aus meinem Buch schreiben. Ja, das kann sie. Aber es ist Kapitel 6.2, behandelt die indische Philosophie, und ich würde mir wünschen, ich kann es nicht, ich verlange es nicht wirklich, aber ich würde mir wünschen, wenn Sie den Kommentar zum Kapitel 6.2 schreiben, also wo ich die indische Philosophie kurz vorstelle, dass Sie dann das Überblicksthema aus einem anderen Bereich nehmen, sodass Sie sich jedenfalls mit mehreren befasst haben. Das habe ich nicht verlangt, das verlange ich auch nicht zwingend. Aber für ein sehr gut würde ich mir schon einen gewissen mehrseitigen Zugang wünschen. Was jetzt in diesem Mail nicht gefragt ist, aber in anderen manchmal anklingt: Wie soll der Kommentar denn eigentlich sein? Also was ist das eigentlich gemeint? Darüber habe ich ja nur eine quantitative Aussage gemacht, nämlich 1 bis 2 Seiten. Also nicht allzu lang, aber keine inhaltliche, weil ich sie auch nicht festlegen will, wie sie einen Text kommentieren. Ich habe allerdings schon etwas in der allerersten Stunde dazu gesagt, nicht auf der Homepage geschrieben. Nämlich, ein Kommentar ist nicht eine bloße Wiedergabe. Darunter stelle ich mir nicht eine bloße Wiedergabe, eine Zusammenfassung etwa dessen, was drinsteht, vor. Sie müssen sich ja vorstellen, wenn ich zu meinem Kapitel 6.2 40 Wiedergaben lesen muss, dann lese ich die ersten zwei vielleicht noch wirklich, und die anderen, da weiß ich dann nicht mehr, habe ich schon gelesen, habe ich es nicht, habe ich selbst nicht. Also das ist dann auch wahnsinnig ermüdend und für mich. und auch nicht sehr sinnvoll. Also ein Kommentar sollte zumindest enthalten auch die Frage, was ist problematisch in diesem Text, was ist anwendbar, was fehlt eigentlich, solche Überlegungen. Ich mache jetzt auch keine Liste von derartigen Fragen. Aber ein Kommentar ist etwas mehr als eine bloße Wiedergabe. Und dieses Mehr besteht in Ihrer persönlichen Beurteilung oder Einschätzung des vorliegenden Textes. So etwas wie eine kurze Rezension sozusagen. Ja, wie Sie das selbst sehen. Ich hoffe jetzt, diese Fragen beantwortet zu haben aus diesem Mail. Wollte das eben aber hier machen, weil es vielleicht Dinge sind, die nicht nur die Kollegin, von der ich hoffe, dass sie da ist, weil es wirklich eine gute Anfrage war. Bitte.
Ich habe noch eine Frage, und zwar kann man das zum Beispiel aus indischer Philosophie machen, auch wenn man Lehramt studiert und eigentlich die griechische Philosophie behandeln muss, bei der zweiten Frage.
Also wenn Sie Lehramt studieren, das habe ich ja gesagt und geschrieben, und das liegt nicht nur bei mir, wenn Sie Lehramt studieren, dann fällt für Sie diese Lehrveranstaltung Griechisch für Philosophen weg. Die ist nicht in Ihrem Studienplan. Und aus diesem Grund bin ich gebeten worden, bei dieser Überblicksvorlesung für Lehramtsstudierende, also eine genauere Befassung mit dem Griechischen.
Aber jetzt nicht nur beim zweiten Thema, also bei der zweiten Fragestellung, sondern auch beim Text.
Ja, auch beim Text. Also da sollten Sie etwas aus diesem Dunshirn-Buch, das ja sehr gut ist, nehmen. Sie haben noch eine Frage.
Nochmal, weil es jetzt so viele Möglichkeiten gab. Also wenn, ich habe zumindest geschrieben, ja. Aber wenn man jetzt also alle drei Sachen gemacht hat, schriftlich ausgearbeitet, ja, zu Hause hat, dann schickt man Ihnen das einfach per E-Mail.
Nein, nicht per E-Mail. Also oder als PDF. Ja, schon, schon.
Doch. Und bringst dann mit zum Termin.
Also das wäre natürlich. Also Sie drucken es aus und bringen es zum Prüfungstermin. Ich muss das ja prüfen, dass Sie das unterschreiben, dass Sie das sind. Also bei Prüfungen muss man einen Ausweis verlangen. Das ist auch meine hauptsächliche Leistung bei diesem Termin. Ich sitze hier und schaue mir auch Ihre Ausweise an und mache ein Kreuzel, dass Sie das sind und so. Ja, Sie können es natürlich schon per Mail schicken, aber dann als PDF und auch mit Unterschrift. Ja. Ja. Mitbringen. Genau. Ja. Ja. Ja, Sie melden sich zum Prüfungstermin, zum schriftlichen an, wie zu jedem Prüfungstermin. Also das ist ganz, ganz geil. Es ist nur so, dass Sie nicht hier 2 Stunden sitzen und unter meiner Nichtaufsicht schreiben. Was sagten Sie? Also ich, wenn Sie da sitzen und schreiben, dann muss ich nachher Ihre Handschrift lesen. Und das ist nicht mehr so leicht, wie es zu Sütterlins Zeiten, glaube ich, war.
Wie lang müssen eigentlich jetzt die erste und zweite Frage
sein? Wie lang sollen die erste und zweite Frage beantwortet werden? Auch da habe ich eigentlich nur aus meiner eigenen Zeitdisposition die Antwort nicht allzu lang. Ja? Das ist, ich weiß schon, dass man da oberflächlich bleibt, wenn man 3 Seiten über chinesische Philosophie schreiben möchte oder über indische oder auch nur über eine bestimmte Schule. Das ist mir schon klar. Und daher ist es ein bisschen enttäuschend. Aber bei Vorlesungen ist es halt so. Nicht allzu lang, sodass Sie insgesamt nicht über 6, 7 Seiten hinauskommen. So wie auch bei einer anderen schriftlichen Arbeit.
Also ja. Alle 3 Sachen?
Zusammen vielleicht 6, 7 Seiten.
Alle 3.
Aha. Ja, alle 3 zusammen. 6 bis 7 Seiten. Nicht darüber hinausgehen. Wenn Sie es doch tun, das ist nichts Negatives, aber wenn es alle tun, dann kriegen Sie Ihre Zeugnisse wahrscheinlich zum Jahr 2020 oder so. Ja. Ja, ich muss ja auch überleben. Und erleben. Noch Fragen dazu? Gut, dann möchte ich aber bitten, jetzt wirklich nachzudenken, ob Ihnen da alles klar ist, weil, wie gesagt, war mir dieses Mail jetzt ein guter Anlass und hilfreich. Und ich dachte, es ist auch jetzt gut, weil man sich schon ein bisschen damit beschäftigt, darüber noch einmal zu sprechen. Aber es ist besser, wenn Sie jetzt noch irgendeine Unsicherheit haben, die auch zu äußern, betrifft sicher nicht nur Sie allein, also als Individuum, wenn Sie jetzt eine Frage haben. Können Sie damit rechnen?
Vielleicht können Sie auch noch einmal zur Komplettierung die Möglichkeit
der schriftlichen Arbeit. Ja, dazu ist nicht viel zu sagen. Es haben sich schon ziemlich einige angemeldet, aber die Anmeldefrist dafür läuft ja bis Ende des Semesters. Sie können also bis zum 26. Jänner eine schriftliche Arbeit anmelden, per Mail oder hier vor oder nach der Vorlesung. Und in Einzelfällen ist das einfach, akzeptiere ich das Thema einfach, in anderen gibt es eine kleine Diskussion darüber, das hatten wir schon mehrfach, diejenigen, die es betrifft, wissen darum, und dann einigt man sich auf das gleiche oder ein modifiziertes Thema, und ich gebe Ihnen, wenn Sie das per Mail machen, auch, soweit ich dazu imstande bin, auch ein paar Hinweise zur Literatur. Das ist das eine. Die Abgabe habe ich da mit Ende Sommersemester 2010 angegeben. Ende Sommersemester 2010 ist nach meinem Gefühl im Juni, aber nach der Universitätsverwaltung, und auch das ist zu akzeptieren, ist es im Herbst 2010, also mit Ende der Inskriptionszeit des Wintersemesters. Nicht? So wie Sommersemester geht bis, na, nicht mit Ende, sondern mit 1. Oktober, glaube ich. Also nicht mit 30. November, sondern 1. Oktober. Das ist aber, darüber möchte ich nicht großartig jetzt Regelungen äußern, denn eine Vorlesung, das gilt ja ganz allgemein, eine Vorlesung kann man immer absolvieren, auch noch nach Jahren. Das ist nur mein dringlicher Vorschlag, dass es bis Ende des Sommersemesters machen, damit ich dann wieder was anderes machen kann. Ja. Ja. Noch Fragen? Bitte.
Das zweite Punkt des Grundzüge der Philosophie, der Geografie.
Ja.
Studierende des Faches Psychologie und Philosophie müssen gehen.
Ja.
Ist das Lehramt?
Lehramt. Aus dem Grund eben, dass diese Lehrveranstaltung griechische Terminologie nicht mehr angeboten werden kann für Lehramtsstudierende aus budgetären Gründen, wurde mir gesagt. Und man soll schon ein bisschen was von der griechischen, vom griechischen Wissen im Lehramtsstudium. Gut, keine Fragen mehr, bitte.
Ist es richtig, dass die Fragen 1 und 2 auch mündlich beantwortet?
Natürlich, ja. Also mündlich ist ja alles möglich. Ja? Das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber 1 und 2 sind in einer mündlichen Prüfung mündlich zu erledigen. Nur 3, der Kommentar ist auch zu einer mündlichen Prüfung schriftlich mitzubringen. Ja, danke für die Ergänzung. Ja. Endgültig, oder soll ich am Schluss noch einmal die Frage stellen? Gut. Okay. Ja? Sehen Sie, es ist das.
Eine Arbeit schreibe?
Ja. Das unterscheidet sich ziemlich.
Natürlich, aber wie genau?
Also für das, wenn Sie das zu Hause vorbereiten und ausarbeiten, da habe ich Ihnen die Fragen vorgegeben.
Ach so, ja.
Also die Themen, sind ja keine Fragen eigentlich, sie sind Themen, die ich Ihnen vorgegeben habe. Sie sollen zeigen, dass Sie sich beschäftigt haben mit dem Begriff von allgemeinen Begriff von Philosophie und deren Ursprüngen. Sie sollen zeigen, dass Sie sich mit einer dieser antiken oder alten Philosophietraditionen gründlich auseinandergesetzt haben, und Sie sollen einen Kommentar schreiben. Wenn Sie eine schriftliche Arbeit schreiben, ist es ganz anders. Das sind ja vollkommen andere Themen. Also Disziplinen der praktischen Philosophie in der Antike, Sprachphilosophie Platons, ja, das sind speziellere, das sind fast wie Proseminararbeiten, ja, das haben Sie jetzt eingetragen. Oder zur chinesischen Logik und dieser Referenztheorie. Ich habe da zwar mal darauf hingewiesen, aber das erwarte ich nicht, dass Sie so ein spezielles Thema für die schriftliche Prüfung vorbereiten. Aber für eine spezielle Arbeit schon. Sokrates und die Sokratiker, die Sophisten und ihre Kritiker, das sind Themen, die vergeben sind, bisher für solche Arbeiten. Das unterscheidet sich denn? Doch, ja? Okay. Noch? Gut, bitte. Was?
Prüfungsmodalitäten.
Ja.
Auf der Webseite.
Ja.
Okay, dann.
Wirklich?
Ja.
Also, das habe ich nicht verändert seit Beginn des Semesters. Und ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, vielleicht sollte ich es verändern, was auf der Homepage steht, eben wegen ein paar Anfragen. Aber beim besten Willen, ich weiß nicht recht wie, mir kommt es klar vor. Ja?
Oder vielleicht in einem Wiki, wo jeder ändern kann, und dann sehen Sie, ja, das habe ich so gemacht. Oder
wie? Ein Wiki
oder so.
Ein Wiki habe ich nicht verwendet.
Sie denken,
ich habe kein Wiki dafür gemacht und mache auch keins, und zwar auch wieder aus zeitökonomischen, aus rein egoistischen Gründen. Aha, ja schon, aber ich muss es ja schreiben. Ja. Mit Philo-Wiki könnte man es vielleicht wirklich, reden wir nachher drüber. Ah, super, ja. Super, ja, das können Sie ja sowieso tun. Ja, das können Sie sowieso tun. Und wenn eine Diskussion auftaucht, dann.
Kann man Unklarheiten
der. Genau. Und zwar für alle sichtbar. Gut, machen Sie das. Reden wir nachher drüber. Okay. Gut. Jetzt gehe ich zum Thema, oder haben Sie noch? Wie?
Ja.
Sie bitten, ja. Okay, ich habe letztes Mal mit den Konfuzianern aufgehört, und zwar habe ich da also zunächst den Daoismus nur mit den beiden Grundwerken des Tao Te Ching und des Zhuangzi geschildert, und vom Konfuzianismus eigentlich auch nur Konfuzius selbst etwas vorgestellt und Mencius. Und zuletzt noch, also gegen Ende eigentlich, den Xunzi an die Tafel geschrieben. Das ist dieser Theoretiker, der eigentlich eine Brücke darstellt zwischen Konfuzianismus und Legalismus, auf den ich heute zu sprechen kommen werde, nachdem ich vorher noch den Mohismus heute besprechen möchte. Nur als Anknüpfungspunkt, ein Grundgedanke des Konfuzianismus ist sicher auch bis in die Gegenwart, dass es eine richtige Ordnung der Gesellschaft, vor allem der Gesellschaft, geben muss, und dass man diese richtige Ordnung der Gesellschaft aus einer gewissen Tradition sich aneignen kann. Ich habe da zitiert gegen Ende der letzten Stunde diese Idee vom Lernen, dass nichts über das Lernen geht. Selbstnachdenken bringt sehr viel weniger, als sich in der richtigen Tradition weiterzubilden. Und das haben sie eigentlich alle vertreten. Konfuzius natürlich ganz explizit, aber auch Mencius, der von der Auffassung ausgeht, alles was falsch ist im Leben, ist eine Entfremdung, würden wir in europäischer Tradition sagen, eine Entfremdung von der richtigen sozialen Natur des Menschen. Also die Natur des Menschen sieht Mencius als eine gute oder als eine soziale Grundnatur an, aber es gibt Fehlentwicklungen und diesen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken, dienen die Riten, das Studium, die Musik, die Ordnungen, die Gesetze und so weiter. Das haben alles nur dienende Funktion. Und wenn nun Xunzi, den ich zuletzt erwähnt hatte, Xunzi eigentlich von der gegenteiligen Auffassung ausgeht, man müsse damit rechnen, dass die menschliche Natur grundsätzlich egoistisch und asozial ist, also in der damals gängigen, auch europäisch gängigen Sprechweise, die Natur des Menschen ist schlecht und nicht gut, hat nur negative Grundanlagen. Auch dann ist bei Xunzi immer noch die gleiche Konsequenz, dass es eben Einrichtungen gibt, wie zum Beispiel die Riten, die Zeremonien, die Musik ist für ihn sehr, sehr wichtig, die ermöglichen ein erträgliches oder gutes menschliches Zusammenleben. Also die Erziehungsfunktion der Politik ist bei Xunzi genauso wie bei Mencius, aber im Übrigen unterscheidet er sich, und das ist in ideengeschichtlich ein ganz interessanter Fall, der Gegensatz dieser beiden, Mencius und Xunzi, unterscheidet sich diametral. Der eine geht von einer sozialen Natur, der andere von einer egoistischen Grundnatur aus, also von einer asozialen Natur des Menschen. Und die Frage ist, wie weit diese beiden Metatheorien über die Natur des Menschen eigentlich dann tatsächlich die Praxis und die Maßnahmen, die Erziehungstheorie prägt. Es ist nicht ganz ersichtlich, worin sie sich da unterscheiden, und dennoch findet zwischen diesen beiden Grundorientierungen da zum ersten Mal in der chinesischen Tradition so etwas wie eine ganz explizite, Punkt für Punkt vorgehende Argumentation statt. Also in dieser späten Erscheinungsform des klassischen Konfuzianismus im 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, da tritt diese Xunzi auf und zeigt, dass es eine Argumentationstradition bereits gibt und ist selbst ganz explizit. Also das sind keine Sprüche oder Weisheitslehren, wie in den früheren Phasen das oft der Fall ist in China, sondern da wird explizit eine These genommen. Etwa, ich habe Ihnen erzählt von dieser Vorstellung von Mencius, man könne seine Auffassung von der guten Grundnatur des Menschen auch empirisch, quasi empirisch beweisen mit dem Beispiel von dem Kind, das in den Brunnen fällt, den Sie sich erinnern, und andere dergleichen Beispiele hat er sich da ausgedacht. Da geht Xunzi an das heran und sagt, was beweist das? Wie kann man das überhaupt testen? Und dann kommt er jedes Mal zu einem negativen Ergebnis und sagt, alle, die da glauben an die gute Grundnatur des Menschen, die können das nicht beweisen. Darum ist gescheiter, nachdem wir wissen, wie die Menschen tatsächlich miteinander leben, ist gescheiter anzunehmen, dass wir von dem Gegensatz ausgehen. Also da wird explizit argumentiert, Punkt für Punkt. Ich lasse damit die Wiederholung und was ich über die Konfuzianer sagen wollte, beendet. Oder haben Sie dazu noch Fragen, auch vom letzten Mal vielleicht? Nein? Gut. Und komme zum Mohismus, den ich schon mehrfach angesprochen habe. Und der auf eine Person zurückgeht, die so in der neueren chinesischen Inschrift geschrieben wird, Modi. Er wird auch Moti geschrieben, er wird auch, sagte mir die Kollegin, hat mich daran erinnert vorhin, Er wird auch Meti geschrieben und entsprechend findet man auch den Ausdruck Mehismus. Sie sind darauf gestoßen jetzt. Ja. Und dazu eine allgemeine Bemerkung. Wenn Sie sich nicht auskennen, wer was ist bei den chinesischen Autoren oder bei den chinesischen Titeln, dann hilft eigentlich nur ein Blick ins Wörterbuch. Also, und zwar nicht in ein chinesisches, sondern zum Beispiel in dieses Buch von Unger, das ich Ihnen angeführt habe, in der Literaturliste. Obwohl Unger selbst dann auch wieder manchmal bei speziellen Ausdrücken noch einmal eine andere Umschrift verwendet als alle anderen. Aber es wird wenigstens angegeben, wer da gemeint ist. Also Medi ist Modi und Mengzi ist Mencius und so etwas. Kongzi ist Konfuzius, nun das ist einfach. Aber manchmal ist es gar nicht so einfach, das zu durchschauen, ob da wirklich dasselbe Buch gemeint ist oder dasselbe Autor. Also Modi gilt als Begründer der Mohistenschule, die bis in die Han-Zeit, das heißt also bis Ende des dritten vorchristlichen Jahrhunderts, circa 200 vor, durchaus mit den Konfuzianern gleichrangig konkurriert hat, sehr einflussreich war in der Beamtenschaft. Da gab es also, der Konfuzianismus war da gar keine besondere Vorherrschaft, sondern die haben tatsächlich konkurriert, diese Schulen, und besonders der Mohismus war viel einflussreicher, als er dann in der Han-Zeit erscheint und seither. Der Mohismus ist die einzige der Schulen aus der klassischen Zeit, die dann fast verschwunden ist aus den Diskursen, seit der Han-Zeit, bis sie dann wieder entdeckt wurde, diese Tradition, und zwar von den Europäern wieder entdeckt wurde im 18. Jahrhundert, hauptsächlich von den Missionaren der damaligen Zeit. Dieser Modi lebt von ca. 480 bis 390, kommt so wie Konfuzius aus dem Staat Lu, also aus einem dieser zentralen Kleinstaaten im Norden der Zhou-Dynastie und ist, was seine Lebensumstände betrifft, so gut wie nichts bekannt. Also da ist ein großer Unterschied etwa zu Konfuzius oder auch zu Zhuangzi. Von Modi weiß man nicht viel, es wird ihm aber immer wieder berichtet, dass er aus der Unterschicht stamme, dass er womöglich ein Sklave gewesen sei. Eine Legende gibt es, die sich da hält. Ähnliches findet man auch später in der griechischen Philosophie. Und das wird meistens belegt damit, dass eines seiner Hauptangriffsziele die aristokratische Gesellschaft ist. Also die Gesellschaft, die darauf beruht, die auf Herkunft beruht, deren Verteilung von Macht und auch Reichtum aufgrund der Herkunft gegeben ist, und tatsächlich finden sich im Mozi, also in diesem Werk Mozi unter seinem Namen erhaltenen Werk, finden sich solche Stellen wie die folgende: Wenn man heutzutage, Zitat, wenn man heutzutage einen Edlen als Schweineschlechter einsetzen will, ohne dass er diese Tätigkeit beherrscht, so lehnt er sie ab. Bietet man ihm aber einen Ministerposten an, so nimmt er ihn an, auch wenn er ihm nicht gewachsen ist. Ist das nicht absurd, sagt Modi. Und solche Äußerungen finden sich in Mozi relativ häufig, dass die Kompetenz, und die aus der Aristokratie stammt, dass man die nur bei bestimmten Dingen einsetzt, wie zum Beispiel Ministerposten, aber nicht, wenn es um wirklich handfeste Tätigkeiten wie die Schweineschlachten geht, da traut man von der Geburt her das nicht wirklich zu. Nun berufen sich diese Aristokraten und auch die aristokratische Ordnung auf eine Tradition und sagen, man solle an dieser Tradition, da sie gut ist, nichts ändern. Diejenigen, die die Traditionen abschaffen wollen, das seien also Volksverkehrer, Führer oder naiv etc. Und da hat Modi ein sehr schlagendes Argument, das eigentlich jeden Traditionalismus betrifft, formuliert. Er sagt zuerst, ja, die Konfuzianer, das sind ja für ihn die Theoretiker der Aristokratie, die Konfuzianer sagen, der Edle folgt nach, er erfindet nichts Neues. Also der Edle bildet sich aus der Tradition, der Edle ist natürlich ein Ausdruck, der das konfuzianische Menschenbild verweist, erfindet nichts Neues, sondern schließt sich der richtigen Tradition an. Darauf sagt Modi, ja, aber irgendwer muss doch alles einmal erfunden haben. Und diese, die damals alles erfunden haben, die werden jetzt verehrt als die Stifter einer Tradition. Das waren aber doch schlechte Menschen, weil sie es ja nicht so weitergemacht haben, wie vor ihnen es der Fall war, sondern etwas Neues gemacht haben. Also ich zitiere wörtlich, irgendwer muss doch alles das einmal erfunden haben, was die Konfuzianer jetzt tradieren. Sind sie also, die Konfuzianer, Nachfolger von minderen Menschen, nicht von Edlen, fragt er, und das ist eine rhetorische Frage. Ich habe schon einmal darauf hingewiesen, dass, wie in anderen chinesischen Traditionen auch, dass auch Modi sich einen Urzustand der Menschheit vorstellt und erklären will, wie es von diesem Urzustand, der quasi auch immer ein Naturzustand gedacht wird, zu einer Gesellschaft gekommen ist, zum Staat gekommen ist, und ich habe Ihnen das schon einmal genannt, lese es aber jetzt im Zitat. Als im Altertum erstmals menschliches Leben entstand und noch weder Gesetz noch Regierung existierten, galt die Regel: Die Menschen haben verschiedene Meinungen. Deswegen hatte ein Mensch eine Meinung, das ist ja schon ein Zugeständnis, nicht? Wenn er sagt, ein Mensch hat eine Meinung, er könnte ja da schon sagen, ein Mensch hat auch schon mehrere. Aber nein, ein Mensch hat eine Meinung, zwei Menschen hatten zwei Meinungen, zehn Menschen hatten zehn Meinungen. Und deswegen hielt auch jeder seine Meinung für richtig und die des anderen für falsch. Und so entstand wechselseitige Kritik zwischen allen Menschen. Und unter den Leuten versuchte jeder jedem zu schaden, mit Wasser, Feuer und Gift. Das Durcheinander im Reich war so arg wie bei den wilden Tieren. Das ist die Stelle, die ich einmal schon paraphrasiert hatte, und da ist mir das Dritte nicht eingefallen. Das Gift war also das Dritte. Mit Wasser, Feuer und Gift haben sie sich bekämpft, ununterbrochen. Und was, wie ist es dann eigentlich weitergegangen? Das ist eine merkwürdige Stelle. Denn wir kennen ja diese Beschreibung aus der europäischen politischen Theoriegeschichte als den Homo homini lupus Satz. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Aber das ist eine neuzeitliche Formulierung im bürgerkriegsgeplagten England sozusagen entstanden. Wie ist es dann eigentlich, wie kann das weitergehen, wenn die Menschen von Natur so sind? Da sagt Modi, da macht er einen argumentativen Sprung, und der ist nicht unwichtig, weil er ihn eigentlich später nur durch einen Gott rechtfertigen kann. Der Text lautet folgendermaßen: Deswegen, weil das Leben so durchgehend unerträglich war, eigentlich für alle, suchte man den Tüchtigsten im Reiche und erhob ihn zum Himmelssohn. Und da natürlich als moderner Leser fragt man sich, wie soll das gehen? Wenn sie wirklich so eine, wenn diese Lebewesen, von denen da die Rede ist, als den ersten Menschen, wirklich so waren, wie er sie vorher beschreibt, wie können sie sich da überhaupt auf den Tüchtigsten einigen? Aber, und nicht so eine Pakttheorie, wie das eben in der neuzeitlichen europäischen politischen Philosophie gedacht wurde, wie können sie sich auf den Tüchtigsten einigen? Ja, das können sie schon, erklärt das dann, dieser Himmelssohn, den sie gewählt haben, der braucht die Hilfe aller anderen. Also es wird dann ein System vereinbart, in dem ein, auf Chinesisch wird das mit einem Zeichen, das angeblich von Modi tatsächlich erfunden wurde, wiedergegeben. Und ins Deutsche wird das meistens übersetzt, ein Verfahren des Angleichens nach oben. Also es ist ein Verfahren einzusetzen, in dem dieser Himmelssohn, der irgendwie einmal erwählt worden ist, dauernd von unten kritisiert wird, aber dann Vorschriften erlässt, Gesetze erlässt und es ein dauernder Austausch zwischen den Hierarchien gibt, eine Kritik des von unten nach oben und dann wieder ein Beherrschen von oben nach unten. Das ist das Grundmodell und dem liegt zugrunde, dass alle gleich sind. Auch der Himmelssohn. Sie sind alle gleich. An Rechten müssen sie gleich sein und sie sind auch gleich, was die Wahrnehmung betrifft. Es gibt nicht eine herausragende Erkenntnisinstanz, die etwa die einen Menschen vor den anderen auszeichnen würde, sondern die Menschen sind gleich in ihren Sinnesfähigkeiten und also müssen sie auch gleich sein in gewissen Grundrechten. Und das wiederum, daraus zieht das Buch Mozi oder dieser Autor den Schluss, dass es keine besonderen Rechte geben soll, dass nicht aufgrund einer bestimmten Position eines Individuums in der Gesellschaft er oder sie besondere Vorrechte haben dürften, sondern es sollte eine allgemeine gleiche Verteilung und allgemeine Liebe, so wird das übersetzt, Liebe zu allen, eigentlich das gesellschaftliche Grundprinzip sein. Ich zitiere, angenommen und das geht. Vielleicht sollte ich das vorher noch zitieren. Ein weiser Mann, der sich mit Politik befasst, muss begreifen, wie Unordnung entsteht. Sie entsteht, weil es an gegenseitiger Liebe fehlt. Wenn nämlich Untertanen oder Kinder ihren Fürsten bzw. Vater nicht respektieren, nennt man das Unordnung. Die Kinder lieben dann nur sich selbst, nicht aber ihren Vater und so weiter. Und das ist die besondere Liebe. Die Liebe zu sich selbst oder auch zu Nahestehenden. Das ist die besondere Liebe und darauf kann man keine Gesellschaft gründen. Das haben die Konfuzianer missverstanden. Hingegen eine allgemeine, gegenseitige Liebe, wie stellt er sich das vor? Das wäre das Gegenprinzip und das vertritt er. Angenommen, es herrschte auf Erden allgemeine, gegenseitige Liebe, sodass man andere Menschen genauso lieben würde wie sich selbst. Gäbe es dann noch pflichtvergessene Kinder? Überhaupt nicht. Da gibt es keine Kinder oder Untertanen mehr oder Väter oder Fürsten mehr, sondern nur dieses gegenseitige Verhältnis. Weiter im Text, wenn man fremder Leute Haus wie das eigene betrachtet, wird es dann noch Diebe geben. Also wegen solcher Sätze ist dieser Modi und der Mohismus als christlich interpretiert worden von den Jesuiten im 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert als sozialistisch interpretiert worden. Sie finden für Modi recht häufig das Epitheton, er sei der erste sozialistische Theoretiker der Weltgeschichte. Es gibt keine Diebe mehr, wenn es kein eigenes Haus gibt, das man gegenüber dem anderen abgrenzen will. Aber über dieser Gesellschaft von Gleichen muss es doch eine Autorität geben und diese Autorität muss eine absolute sein. Das ist dieser Himmelssohn und der hat seine Rechte und Pflichten vom Himmel. Deswegen wird jetzt der Himmel bei Modi, das ist der Kern, den ich schon ein paar Mal genannt habe, aber das Zeichen glaube ich nicht aufgeschrieben. Den, also auch wieder verschiedenen Frieden. Der Himmel jedenfalls, dieser Himmel, der wird bei Modi personalisiert. Das ist der einzige Fall eigentlich, wo von einem persönlichen Gott die Rede ist in der klassischen chinesischen Philosophie. Dieser Tian wird personalisiert, ist so etwas wie eine absolute Instanz für alles. Und es ist die Frage, ob er eigentlich aus seiner Theorie heraus dazu gekommen ist oder ob er wirklich an dergleichen geglaubt hat, das ist ungeklärt. Unterhalb des Tian und des Himmelssohnes sind alle gleich. Und das wird sehr konkret ausgeführt. Denn es ist ja ein gesellschaftskritisches Programm, was da irgendwie logisch entwickelt und aufgebaut wird auf einer Erkenntnistheorie, wie man später sehen wird. Unterhalb sind alle gleich und das bedeutet, dass keiner mehr haben soll als der andere. Und das bedeutet als nächster Schritt, dass alle Formen von Luxus verboten sein müssen. Und die Frage ist, was ist Luxus? Und da beschreibt Modi wirklich sehr detailliert, fast in der Art der Dekrete von Josef II., zum Beispiel, wie die Begräbnisse stattzufinden haben. Da denkt man an Josef II., ganz billige Särge oder möglichst gar keine, nicht tiefe Gräber, damit da nicht so viel Arbeit anfällt, keine Trauerzeiten etc. Also ein rationaler Umgang mit dem Tod angesichts der wirklich umfassenden Trauerriten, die die Gesellschaft praktiziert und die eigentlich nur möglich sind, weil die einen für die anderen arbeiten. Anderer Punkt. Die Fürsten haben Unterhaltungsprogramme, wie zum Beispiel, sie haben ein Musikorchester oder eine Tanzgruppe. Sie halten sich Musik und Sklaven und Tanzsklaven und Sklavinnen. Das ist Luxus. Das braucht der Mensch nicht. Und somit sollte man mit Musik sich überhaupt nicht beschäftigen, solange nicht alle genug zu essen und zu trinken haben. Die Grundbedürfnisse beschreibt er auch sehr genau, keine verzierte Kleidung, denn dafür müssen wieder andere arbeiten und die können dann das Reisfeld nicht bestellen. Also solange nicht die Grundbedürfnisse befriedigt sind, darf es keinerlei Luxus, keinerlei Verzierungen, keinerlei zweitrangige Bedürfnisse geben. Luxus sind aber auch Waffen, soweit man sie nicht gegen Diebe oder Rebellen gegen die öffentliche Ordnung benutzt. Insbesondere ist der schlimmste Fall von Luxus sind die Kriege, beschreibt Modi. Ein Krieg dient zu nichts anderem, das ist sehr ausführlich, dient zu nichts anderem als die Eitelkeit des Fürsten. Er hat jetzt ein größeres Gebiet oder dergleichen zu befriedigen und das ist reiner Luxus. Und außerdem ist da die moralische Verwirrung am stärksten, wenn der Krieg in Frage steht. Der größte, verderblichste Luxus ist der Krieg. Die Bauern können nicht ihre Felder bestellen, die Bevölkerung wird dezimiert, Waffen werden zerstört, die man sonst zur Verteidigung gegen wilde Tiere brauchen könnte. Der Staat gerät in Unordnung und das Ergebnis ist nichts weiter als ein größerer Staat. Worin aber überhaupt kein Gewinn für irgendjemanden liegt, außer für die Eitelkeit eines Fürsten. Und da findet sich eine Stelle in diesem Zusammenhang mit dem Krieg, die ich ausführlicher vorlesen möchte, weil da Modi auch wieder auf seine erkenntnistheoretischen Grundlagen rekurriert. Ich lese vor. Also wer für einen Krieg sich einsetzt, ist auch moralisch blind. Das ist die Aussage des Textes. Angenommen, sagt er, es geht heutzutage jemand in einen fremden Obstgarten und stiehlt dort Pfirsiche und Pflaumen. Jeder, der davon erfährt, wird es verurteilen und wenn die Obrigkeit diesen Menschen zu fassen bekommt, wird er bestraft. Warum wohl? Weil er andere schädigt, um selbst zu profitieren. Hunde, Schweine, Hühner oder Ferkel stehlen ist noch viel schlimmer als Obst aus fremden Gärten zu holen. Warum? Weil damit anderen noch größerer Schaden zugefügt wird. Es ist also sozusagen eine graduelle Auflistung von Schäden gegen andere. Wenn aber jemand einen unschuldigen Menschen tötet, so ist das noch verwerflicher. Warum? Weil er anderen Menschen noch weit mehr schadet. Alle Fürsten auf Erden wissen das sehr wohl, verurteilen solche Taten und nennen sie ein unsittliches Verhalten. Erreicht dieses Vorgehen, also vom Obstklauen über Hühner stehlen zum Menschen umbringen, hat er mal 3 Stufen, die sind schon graduell verschieden, aber dann sagt er, erreicht dieses Vorgehen aber seinen Höhepunkt, in dem ganze Staaten angegriffen werden, so finden sie daran nichts mehr zu verdammen. Also da schlägt dann die Beurteilung plötzlich um, sagt er. Finden sie nichts mehr zu verdammen. Angenommen, ein Mann sieht einen kleinen schwarzen Fleck und nennt ihn schwarz. Sieht er aber einen großen schwarzen Fleck, nennt er ihn weiß. Dieser Mann kennt offensichtlich nicht den Unterschied zwischen schwarz und weiß. Wenn jemand ein geringes Unrecht, also Pfirsiche stehlen, als ein Unrecht erkennt, großes Unrecht aber, nämlich den Angriff auf ein Land, nicht als Unrecht erkennt, sondern womöglich noch von Rechtschaffenheit redet, kann man von ihm noch sagen, dass er den Unterschied zwischen Recht und Unrecht kennt? Also die Fürsten können Recht und Unrecht nicht wirklich auseinanderhalten, ist die Konsequenz und der Mohismus auch später in der Entwicklung nach der Hanzeit ist eine Verteidigungsstrategien entwickelt, aber diesen Pazifismus eigentlich nie aufgegeben. Ist aber auch in dieser pazifistischen Haltung zu einem außenpolitischen Programm auch späterer Dynastien hat er sich durchgesetzt oder beeinflusst. Das Ganze ruht auf bei Modi auf einer Logik und einer Erkenntnistheorie. Ich habe das schon ein bisschen angedeutet, aber etwas ausführlicher möchte ich es noch sagen. Also in der Erklärung der Natur oder auch in der Erklärung von Argumenten, wie kommen wir eigentlich zu einer Erkenntnis, da unterscheidet Modi und die Mohisten, die unterscheiden zwischen notwendigen und hinreichenden Bedingungen, das habe ich letztes Mal erwähnt, und sie gehen immer davon aus, von dieser Gleichheitsidee. Menschen sind erkenntnisfähig, sofern sie die gleichen Sinneswahrnehmungsmöglichkeiten haben, und auf die muss man sich zuletzt auch immer stützen. Das ist das eine. Also die Sinneswahrnehmungen sind für alle Menschen gleich, aber die Beschreibung dessen, was man mit den Sinnen wahrgenommen hat, unterscheidet sich, und dann plädiert Modi eindeutig für ein Mehrheitsprinzip. Wenn mehr Menschen behaupten, sie hätten dieses und jenes gesehen, wirklich selbst wahrgenommen, dann haben sie recht. Also die Sinneswahrnehmung ist das Letzte. Und ein zweites, die Sinneswahrnehmung muss immer kombiniert sein, das führen die Mohisten eben auch schon aus, sie muss kombiniert sein mit einer Verallgemeinerungsmaxime, also mit logischen Argumenten. Nur dann kann man sich wirklich daraus verlassen. Also sie entwickeln so eine Theorie der verschiedenen Klassen und Modelle von Klassen, von natürlichen Dingen, von künstlichen Dingen, sind da eigentlich sehr also wissenschaftsgeschichtlich interessant. So viel zu Modi und Mohismus. Dazu Fragen? Nein, bitte.
Da gibt es sehr starke Anwendungen an Holz. Wenn man zum und ja. Umgekehrt. Er könnte fast beinahe hochsättige Wesen.
Nein, hat er nicht.
Vorgegangen ist, das wäre eine Möglichkeit,
ja.
Daraus.
Ja. Ja, es, ne, die Situation ist ähnlich
ja.
Bei Hobbes und bei Modi. Es ist, ich habe aber jetzt vorhin eh auch. Ja. Eben diese Zeit der streitenden Reiche,
so, ja.
Das war eigentlich ein permanentes, das habe ich nicht im Detail ausgeführt, aber das, eigentlich hat nie einer dieser Staaten nicht Krieg gegen irgendeinen anderen geführt, zu keiner Zeit. Es gibt dauernd territoriale Umwälzungen, Absetzungen, Hinrichtungen etc. Und die einen eignen sich das, der anderen an und so. Also Krieg ist ein Normalzustand in dieser Zeit.
Aber spannend ist aber schon, wie also die Ambiguitäten üben innerhalb der einzelnen philosophischen Richtungen, oder sagen wir so, der asiatischen Philosophie und der europäischen, denn das lässt sich ja daraus deutlich erkennen.
Wieso Ambiguität?
Naja, ich meine damit die Gleichheit
ja.
der vertretenen sagen wir mal Theorien. In Theorien gesetzt, weil der Hobbes Staatstheoretiker ja hoffentlich nichts bestimmt, aber dargestellt hat.
Ja. Ja, sicher. Dargestellt und auch eine Lösung vorgeschlagen.
Ja,
und das ist ja dann nicht.
Hier auch.
Ja. Und in gewisser Weise auch praktiziert. Also die Mohisten haben sich auch organisiert. Das war tatsächlich eine fast waren das also Lebensgemeinschaften im Sinn von wie ein Orden, wie die Orden des europäischen Mittelalters. Die Mohisten bilden organisatorische Einheiten. Wirklich und versuchen das auch in die Praxis umzusetzen, aber halt nicht auf der ganzen Welt. Ich finde diese Modi, also manche Leute reden ja von der Geburt der Logik in China aus dem Pazifismus. Und es hat tatsächlich sehr viel miteinander zu tun, diese Luxuskritik und die Logik und diese Theorie von einem Staat der Gleichen. Ja? Aus Schleichert, auf den ich Ihnen in der Literaturliste angeführt habe, Hubert Schleichert, seit der ersten Auflage dieses Buches, da ist jetzt die dritte angegeben, seit der ersten Auflage dieses Buches schreibt er immer das Gleiche im Nachwort, das hat er also nicht verändert, nämlich er sagt, für Schleichert war die Beschäftigung mit der chinesischen Philosophie aus dem Grund eigentlich so attraktiv, weil er selbst eine pazifistische Haltung hat. Und da kommt er zu so einem kurzen Satz, er sagt, es gibt eigentlich keinen chinesischen Philosophen, bei dem nicht von Pazifismus die Rede ist, bei dem nicht das Problem von Krieg und Frieden ein sehr zentrales ist. So gut wie keinen chinesischen klassischen Philosophen. Modi ist sowieso ein Exponent ersten Grades dieser Fragestellung und auch ihrer Implikationen. Und andererseits sagt Schleichert, und das ist, macht einen schon nachdenklich, sagt Schleichert, in der klassischen europäischen Philosophie ist das die Ausnahme. Also es ist die Ausnahme und nicht die Regel, sich mit dieser Frage überhaupt ernsthaft auseinanderzusetzen. Also wir kennen natürlich Friedenstheorien aus der europäischen Philosophie hohen Ranges, wie die von Immanuel Kant. Ja, das ist der erste, an dem man wahrscheinlich denken muss, aber nicht nur bei ihm, auch aus dem Empirismus. Also da gibt es das Thema sehr wohl. Aber es ist ein für die Philosophie selbst kein zentrales Thema. Würde man sagen. Man kann die europäische Philosophiegeschichte darstellen, mehr oder weniger, sagen wir mal, zutreffend darstellen, ohne auf das Problem von Frieden und Krieg überhaupt einzugehen oder anders als in Fußnoten einzugehen. Das kann man in China nicht. dieses Thema kann man nicht umgehen, weil es überall prominent da ist. Auch bei der vierten Richtung, beim Legalismus, den ich jetzt dann schildern werde, ist dieses ein, das sind keine Pazifisten, ganz im Gegenteil, aber das Thema ist für sie genauso ein entscheidendes und wichtiges. Sonst noch Fragen zum Mo?
Wenn der Mo sozusagen den ganzen Luxus ja?
Naja, damals war es wahrscheinlich schon so, dass jeder Reis anbauen konnte. Ich habe Ihnen vorige Stunde ein bisschen dieses Naturverständnis aus dem Daoismus vermittelt und ich weiß jetzt nicht mehr, ob der Kollege da ist, der mir auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass es im Tao Te Ching sowohl als auch im Zhuangzi eigentlich die ideale Lebensform, das kleine, autarke und sich selbst versorgende Dorf ist. Ja? Und da kann schon jeder Reis anbauen, da soll auch jeder Reis anbauen und wenn alle zusammen immer Reis anbauen, dann sind sie satt. Also da sind die Katastrophen nicht so groß, die passieren können. Aber wenn jemand dann tanzen lernen will oder ein Musikinstrument lernen, muss man ihn jahrelang von dieser produktiven Arbeit abziehen, das ist Modis Argument. Und in diesen Jahren, in denen der sein Instrument und das Ballett erlernt, ja, arbeitet er nicht, müssen ihn andere füttern. Das ist der Luxus. Und daher gibt es auch also Armut, das ist das Argument. An sich ist ja auch das mit der Musik und diesem Luxus ein Thema, das in mehreren philosophischen Großtraditionen auftaucht. Besonders die Geschichte mit der Musik ist interessant, weil sie auch bei den Griechen eine große Rolle spielt. Die Musik als ein Mittel der Ausbildung der Seele oder der Ausbildung des Menschen insgesamt ist ein starkes Instrument und wird bei Platon ausführlich diskutiert, auch bei Aristoteles. Und das kommt immer wieder vor, dass man wozu eigentlich solche Dinge wie Musik notwendig sind und wie sie dementsprechend auch beurteilt werden müssen. Aber in dem Zusammenhang gibt es bei Aristoteles beispielsweise in der Politik der Athener, in dieser Schrift über die Politik der Athener, eine interessante Stelle, wo er von den Sklaven spricht, die, und da nennt er auch die Musik als ein Beispiel, Aristoteles, er spricht da davon, dass es Menschen gibt, die von Natur aus Sklaven sind, das heißt so sind, dass sie nicht sich selbst lenken können und darum von anderen gelenkt werden müssen, und das sind also Leute, die geisteskrank sind und dann sämtliche Frauen, sämtliche Kinder und alle Nachkommen von Kriegsgefangenen. Die haben ja ihre Väter schon bewiesen, dass sie sich nicht selbst durchsetzen können. Also das ist eine sehr problematische These, die der Aristoteles da mit dieser Sklaverei von Natur vorbringt. Aber er sagt in dem Zusammenhang auch, und das ist es, was an Modi sozusagen anklingen lässt. Er sagt in dem Zusammenhang auch, solange die Kithara sich nicht von selbst schlägt, also die griechische Form der Gitarre, und das Weberschiffchen nicht von selbst webt, wird es Sklaven geben. Also braucht es Sklaven. Ja? Und diese Sklaven kann es nicht geben in Modis Programm. Aber er sieht auch, dass die Stickereien an den Prunkgewändern der Fürsten nur von Sklaven gemacht werden können und die Musik ebenfalls nur von sozusagen sekundären, also von den Fürsten eingesetzten Menschen gemacht werden können, und das ist der Luxus, der abzuschaffen ist. Bei Aristoteles gibt es dann an der Stelle keinen Hinweis darauf, wie er sich vorstellt, wie eine Gesellschaft ohne Musik und Weberschiffchen wäre, ohne Kithara. Ja. aber bei Modi ist diese Alternative gedacht. Ich weiß nicht, ob Ihnen das jetzt eingeleuchtet hat. Das war ein bisschen eine Ausweitung, eine nur partielle. Anscheinend, ich sagte, man weiß eigentlich so gut wie nichts über sein Leben. Und es wird ihm halt eine Herkunft aus der Unterschicht immer nachgesagt. Die haben so gelebt. Die scheinen so geteilt, ja, gemeinsamer Besitz und so. Ja, deswegen erster Theoretiker des Sozialismus. Ja, da sind sehr starke Parallelen mit dem Ausgang von der Sinneswahrnehmung, auch bei der Frage, wie werden allgemein Begriffe gebildet. Also da sind Aristoteles und Modi oder dieses sogenannte mohistische Kanon, das ist nicht das Buch Mozi, sondern der mohistische Kanon, der ist später, aber da sind sehr, das ist von Needham herausgegeben, ich habe jetzt nicht im Kopf, in welchem Band, aber ich könnte Ihnen den nennen, dieser mohistische Kanon ist außerordentlich interessant, der ist dann 2-3 Jahrhunderte nach Modi. Und da diskutieren sie solche Dinge wie, wie kommt man von den Sinneswahrnehmungen zu einem allgemeinen Begriff, ja? und zu einem zutreffenden allgemeinen Begriff. Also wie kann man sich sagen, und was für verschiedene Arten von Begriffen gibt es überhaupt und wie kann man die begründen? Also das sind aristotelische Fragen, das sind die gleichen. Sie haben, das ist nicht so wie im Organon, weit entwickelt. Es gibt auch nicht die vorausliegende Geschichte der Logik, die bei Aristoteles vorliegt, bereits, wo schon vieles diskutiert war. Aber es sind starke Parallelen. Ja? Ja? Und sie beide gehen auch immer von der, ich meine, jetzt in der zweiten Analytik sagt ja auch Aristoteles, wie kommen wir zu allgemeinen Begriffen? Durch etwas, was er Pyknosis nennt. Also lateinisch heißt das dann Abstraktio, und das ist eine schlechte Übersetzung gewesen, eine wahrscheinlich auch irreführende, gemeint. Pyknosis heißt nämlich zusammenkochen. Also Pyknosis war ein Ausdruck aus dem Küchengriechisch seiner Zeit, das Zusammenkochen verschiedener Eindrücke und Wahrnehmungsinhalte zu einem Begriff. Und Abstraktio heißt eigentlich immer etwas abziehen, bis dann die Substanz übrig bleibt und so weiter. Das ist dann schon komplexer als auch bei den Mohisten. Aber sie gehen auch so aus. Also sie sagen auch, die Wahrnehmung ist es, jetzt muss man schauen, was nimmt man wirklich wahr, kann man sich täuschen, sofort die Frage, ja, und so. Bitte.
Wie ist eigentlich die Stellung des Lernens bei den Mohisten?
Das ist nicht aus der Tradition, sondern lediglich aus der Natur. Ja, und gegenseitigen Kritik. Dieses Angleichen, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Angleichen nach oben, was da als politisches Modell, das wird auch als prozessuales Modell des Erkenntnisganges vorgesehen. Stetiges Kritik und Gegenkritik. Ja.
Jetzt ist der Modus auch irgendwie Stellung zu Sachen, wenn Menschen einfach ungleich sind. Zum Beispiel jetzt in so einem Dorf, in der Reisabbau, und es hat ja eine kräftige, und der Dorf hat den Reis an
und hat mehr Reis.
Und der andere ist halt schwach.
Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste.
Ist er dann immer noch böse, wenn er den restlichen Tag damit verbringt, ein Musikinstrument zu lernen? Auch wenn er schwach geworden ist?
Ich meine, wer der eine schneller ist, kann er nachher Flöte spielen oder so. Ja. Ja, haben Sie recht. Das habe ich noch nie mich gefragt und ich bin auch nicht, das weiß ich einfach nicht. Mir ist es nicht begegnet. Na, Flöte spielen, also alles, da ist er, zumindest diese Ausführungen über den Luxus, die sind ganz strikt. Dann sollen sie mehr Häuser bauen und das ist alles schön und fester. Also es wird ja unterschieden, die Menschen, es ist keine Technikfeindschaft, natürlich nicht. Es ist nicht wie im Taoismus. Es ist keine Technikfeindschaft. Die Menschen brauchen Waffen wegen der wilden Tiere und weil es auch Unordnung zwischen Menschen gibt. Ja? Zur Selbstverteidigung. Die Menschen brauchen Wagen und Häuser etc. Das alles braucht man. Ja? Und darum muss es auch bessere Wägen geben und bessere Häuser geben. Aber die Häuser sollen keine Verzierung haben und die Schiffe und Wagen sollen auch keine Verzierung haben. Das macht die Menschen wieder ungleich.
Also da geht schon davon aus, dass man die ganze Zeit mit den Grundbedürfnissen da verbringen kann.
Kann man. Man kann offenbar die ganze Zeit mit den Grund und es reicht einem auch. Ja? Davon geht er wahrscheinlich aus. Ja? Und es wäre noch ein weiter Weg, bis die Kitterer sich selbst schlägt und das Webschiffchen in Aristoteles Formulierung selbsttätig webt, die Automaten, die Maschinen produzieren. Gleich. Ja, ja. Na, aber das sieht er, glaube ich, nicht, diese Perspektive. Aber ich muss sagen, ich habe mir das auch nicht. Das ist mir nie aufgefallen. Vom Theater ist nicht die Rede, aber würde ja auch wahrscheinlich.
Alles abgelehnt, für ihn ist die einzige Existenzberechtigung für die Grundbedürfnissicherung für die Kunden.
Für alle. Naja. Ja, das ist das Positive, natürlich, das ist das Positive. Also, ich habe ja vorhin Zünze erwähnt, bin jetzt auf Mode gegangen und die Verteidigung der Musik durch Mencius und durch Zünze kommt ja sozusagen nachher oder schon auch wieder als Reaktion auf den Mohismus. Die haben ja dann auch wieder immer darauf hingewiesen, dass das ja... Also biblisch gesprochen, der Mensch nicht von Brot allein lebt. Nicht? Ja. Und dass das eine primitive Existenz wäre, wenn man es darauf reduziert. Das war ja vollkommen klar, dass das nicht akzeptiert wurde, sozusagen allgemein. Aber er sagt, naja, zunächst einmal stimmt es, dass das nur möglich ist, weil es Leute gibt, die mehr haben als andere und für die anderen arbeiten müssen. Nur wenn man dann an so selbstversorgende Gemeinschaften denken würde, was tun die dann in ihrer Freizeit, wenn sie sich perfektionieren, ja, oder auch Individuen, wie sie sagen, darauf bin ich nicht gestoßen. Da muss ich ja, das hat der Kollege. Ja. Ja, aber wahrscheinlich würden sie zuerst einmal ihre Häuser gut decken und so, hat er wahrscheinlich gesagt. Ich weiß es nicht. Muss ich sagen, weiß ich nicht. Aber das würde mich jetzt dazu bringen, es ist ja nicht allzu umfangreich. Hat jemand die Liste da mit den chinesischen Literatur, Modi. Jetzt ist es, glaube ich, nur mehr ein Band von Schmidt-Glinzer. Schmidt-Glinzer zum Mohismus. Ich glaube, ich habe sowieso nur das genannt. Oder sind da mehr Literaturhinweise? Nur der eine. Also das wäre zum Beispiel auch ein ganz schönes Thema für so eine speziellere Arbeit, finde ich. Das? Der ist eigentlich ein Koordinator, er muss die Entscheidungen treffen. Also die Menschen... Dieses Abstimmen untereinander und Melden von Missständen und Machen von Vorschlägen, das wird also ziemlich prozessual beschrieben, der koordiniert das und erlässt dann ein Gesetz.
Können die Menschen jetzt nicht freiwillig entscheiden?
Wieder?
Die Menschen können quasi nicht freiwillig entscheiden.
Sie kriegen, na, frei entscheiden tun sie eigentlich nicht. Sie binden sich mit jeder dieser neuen Regelungen, binden sich die Menschen wieder an die bestehende Ordnung, aber sie sind imstande, das auch in Frage zu stellen. Ja?
Wissen Sie, ob sich Mao auch irgendwie berufen hat, oder weil es kommt?
Also Mao, nicht auf diese religiöse, auf diesen religiösen Aspekt, wohl aber auf diesen Gleichheitsgrundsatz. Es sind eigentlich zwei Richtungen der klassischen Philosophie, die in der neueren chinesischen Literatur, in der Volksrepublik unter Mao und auch seither, im Vergleich zu früher prominenter geworden sind. Das ist der Mohismus und der Legalismus. Nicht der Konfuzianismus und nicht der Daoismus. Konfuzius, die Geschichte Konfuzius unter Mao ist eine sehr lange und sehr interessante Geschichte. Der wird auch manchmal wieder vergöttert fast, unter Mao oder nach Mao, aber dann wieder verteufelt, und das ist die Grundstimmung. Der Legalismus, das sage ich jetzt schon deswegen, weil ich ihn noch heute vorstellen möchte, aber auch deswegen, weil die Geschichtsschreibung der chinesischen Tradition bis zu Mao herauf eigentlich seit Sima Zhen konfuzianisch geprägt war. Seitdem, von dem ich ausgegangen bin, da in der frühen Han-Zeit Sima Zhen, herrscht eine konfuzianische Einstimmigkeit darüber, wie die Geschichte zu verstehen und zu interpretieren. Und das ändert sich unter Mao. Auch die ältere Geschichte wird neu interpretiert. Und da sind die Legalisten eigentlich und die Mohisten, das sind die leitenden Autoren oder Ansichten des Altertums, auf die man sich positiv bezieht. Ja? Gut, ich gehe noch zum Legalismus. 10 Minuten. Also ich komme mit meinem Programm heute sowieso nicht nach Indien.
Für Modi-Geschichte. Also, weil wir reden davon nach, im Kriegszustand, wir haben alle gegen alle und die haben dann den Himmelssohn gewählt.
Ja.
Sprich, das heißt, den Himmelssohn und den Himmelssohn. Wer war das für
ihn? Er hat auch einen Kulturheros. Also, es gibt jedes Mal in diesen Diskursen, wer war eigentlich der ideale Herrscher? Ja, gab es so einen idealen Herrscher, und wenn, wer war das? War das der dem die meisten Erfindungen zugeschrieben wurden? Oder es gibt ja die Erzählungen aus dem Altertum, auch in Modis Zeit gibt es solche Erzählungen, und er fragt sich, wer war der eigentliche Himmelssohn irgendwann? Und da nennt Modi immer einen gewissen Yu, der auch als alter Kulturheros gilt und der auch gewisse Erfindungen gemacht hat, die das Leben einfacher machen, also Erfindungen praktischer Art, zum Beispiel Hausbau, aber der sich sein Haus immer selbst gebaut hat. Also das war für den Ersten, den er nennt, die keinen Unterschied, die sich keine Sklaven gehalten haben. Ja. Dieser Yu hatte das so nach den Erzählungen. Ja, ja, nachher gibt es die Dynastien, und die Himmelssöhne soll es auch wieder geben, das ist auch in der Zukunft, aber die sollen eben sozusagen der Funktion, also dieser Rolle entsprechen. Mhm. Gut, dann gehe ich noch etwas zum Legalismus. Man nennt diese Schule des Legalismus manchmal auch Legismus in der deutschen Literatur. Legismus, Legalismus, ich sage immer Legalismus. Und Sie können schon den Ausdruck Legismus finden, das ist auch das Gleiche gemeint. Mir scheint das nur sprachlich nicht so klar zu sein, weil das in der Juristensprache eine andere Konnotation hat als Legalismus. Und diese Schule heißt auf Chinesisch auch so. Nicht mit dem lateinischen Ausdruck, aber mit dem chinesischen Ausdruck, das ist die Fa, Jia. Also die Lehre, die das Fa. Und Fa heißt Gesetz. Und zwar nicht Naturgesetz, sondern gesatztes Recht. also positives Gesetz, in das Zentrum aller Überlegungen stellt. Also das ist die Schule, die davon ausgeht, dass Gerechtigkeit zwischen Menschen und Ordnung in der Welt durch Gesetze herstellbar ist und nur durch Gesetze herstellbar. Nicht durch Erziehung, wie die Konfuzianer das fantasieren, nicht durch das Hören auf das innere Tao, wie die Taoisten das zumindest in diesen alten Texten nahelegen, und auch nicht durch bloße wissenschaftliche Vorgangsweise, sondern durch gesetztes Recht, durch eigentlich eine Art von Gewaltrecht. Und dieses Recht, das haben einige der, sage ich mal ganz allgemein, das Ganze beginnt auch schon im 6. Jahrhundert, es gibt auch einige nennbare Autoren schon im 6. Jahrhundert, aber wirklich zur Ausführung kommt der Legalismus im 3. Jahrhundert, und zwar in diesem westlichen Großstaat Qin. Das ist dieser westliche Großstaat, der das Chu-Reich endgültig aus der Welt schafft und alle konkurrierenden chinesischen Staaten unterwirft und dann dieses Reich der Qin begründet, von dem ich im ersten Abschnitt über die Chinesen gesprochen habe. In dieser Welt soll ein Fa gelten, ein Gesetz gelten, das in erster Linie ein Strafrecht ist. Also möglichst viele Bereiche sollen strafrechtlich, nicht zivilrechtlich geregelt werden, würden wir sagen. Und dieses allgemeine Strafrecht soll für alle gleicherweise und ausnahmslos gelten. Es soll das Verhalten des Kaisers ebenso regulieren wie das seiner Beamten. Alle stehen unter diesem Fa. Und also ohne Ansehen der Person oder der Herkunft. Und die Gesetze sollen auch so sein, dass sie nicht eine Sympathie oder Antipathie, Parteinahme und Gegenparteinahme zulassen, sondern sie sollen öffentlich gemacht werden, etwas, wogegen die Konfuzianer sich immer gewehrt haben. Alle Gesetze sollen öffentlich gemacht werden und sie sollen für alle gleich gelten, dem Buchstaben nach. Nun, schon der letzte Punkt, dass sie öffentlich und für alle gleich sind, das lässt an die Mohisten denken als Einfluss und auch an die Daoisten. Nämlich, wenn es unter diesem Gesetz zum Beispiel einen Kaiser gibt und seine Beamten oder Minister und Richter etc., dann stehen die ihrerseits auch unter dem Gesetz, ohne Ansehen der Person. Und dafür gibt es auch Belege, dass sie das quasi auch praktiziert haben. Der Thronfolger, also der Sohn des Kaisers, hat sich gegen eines dieser Gesetze verhalten und wurde, genauso wie jeder andere, der sich so verhalten hat, zur Zwangsarbeit an die große Mauer verbannt. Das wird immer angeführt und das wurde auch in der Mao-Zeit, solche Regelungen, die für das Ganze gelten und ausnahmslos gelten, ohne Ansehen der Person, als eine Errungenschaft, die auch weitergewirkt hat in China, gesehen. Nun, ich möchte nur einen Theoretiker vorstellen und den habe ich letztes Mal schon genannt. Das ist Han Bei. Das entsprechende Buch ist eben das Han-Feize. Der stammt aus Han, ein Nachbarstaat von Qin, und ist einer der Schüler von Xunzi, von diesem Konfuzianer. Und dieser Han ist als Berater des Königs von Qin, der ja dann zum ersten Kaiser von China avanciert, nach Qin gegangen. Seine Lebenszeit ist 280 bis 233 vor. Und er hat an Xunzi direkt angeschlossen, aber eigentlich ist das so eine Art von Synthese des bisherigen, was Han Fei macht. Er schließt direkt an diese konfuzianische These von der Erziehung, von der notwendigen Erziehung an, wobei er sich der Meinung des Xunzi anschließt, dass die Natur des Menschen eben keine funktionierende Sozialnatur ist, sondern eine egoistische und dass daher Gutes oder Brauchbares für die Gesellschaft nur auf zwei Wegen erreicht werden kann, nämlich durch Belohnung und durch Bestrafung. Nur durch positive und negative Motivation gibt es ein funktionierendes Zusammenleben. Hingegen schließt er solche Konzepte des Konfuzianismus wie persönliche Tugenden, Selbstveredelung, Bildung oder Humanität gänzlich aus. Es gibt eine Reihe von Episoden aus seiner Beratertätigkeit, wo der König von Qin noch militärisch unterwegs war gegen einen Nachbarstaat und eine Stadt hat sich unterworfen. Eine Stadt hat sich der Armee von Qin ergeben und die wollten den siegreichen König, dem dann ihre Loyalität zum Ausdruck bringen. Sie sind also herausgezogen und haben gesagt, sie werden jetzt in Zukunft ihm ihre Treue halten und so weiter. Und der König hat den Berater gefragt, was soll man tun? Soll man sie belohnen? Soll man sie bestrafen? Dafür, dass sie jetzt loyal sein wollen. Und da sagt der Berater, es kommt nur eins in Frage, nämlich sie umzubringen. Es ist arg, wenn sich jemand dem Gesetz widerstellt, der Armee von Qin Widerstand leistet, aber noch ärger ist es, wenn sie sich ergeben und dann loyal sich erklären. Niemand braucht sich loyal als treuer Untertan erklären, denn das muss er sowieso sein, weil er sonst geköpft wird. Also es hat überhaupt der Ausdruck einer solchen Loyalitätserklärung, das ist an sich schon staatsfeindlich schlechthin. Und solche Episoden gibt es eine Reihe. Dieser Han Fei ist einer der frühesten Kommentatoren des Tao Te Ching, also des Klassikers des Taoismus von Lao Tse. Er hat nicht das ganze Tao Te Ching, so wie wir es kennen, kommentiert, aber einen großen Teil. Und da ist er einer der Ersten. Und er kommentiert vor allem die zwei Ausdrücke, die ich auch genannt habe, nämlich Tao und Wu Wei. Was heißt eigentlich Wu Wei? Was heißt eigentlich dieses, die Dinge nicht von außen her bestimmen, sondern sie nach ihrer eigenen Natur bestimmen? Was hat das was kann das sinnvollerweise heißen? Das hat ihn sehr beschäftigt. Und dieses Wu Wei, das interpretiert er sozusagen aktivistisch. Die Dinge sind nicht von sich aus, wie sie sein können oder sein sollen, sondern man muss sie ordnen, man muss sie regeln, man muss sie unter ein Gesetz stellen. Ja? Und dieses Gesetz kommt von außen an die Dinge heran, das ist nicht zu vermeiden. Dann aber heißt Wu Wei zweitens, wenn das Gesetz erlassen, die Dinge geregelt sind, dann soll man nicht eingreifen. Dann heißt es wieder wörtlich Wu Wei, nicht handeln, nicht eingreifen. Und nicht eingreifen im Verständnis des Han Fei bedeutet auf keiner Seite stehen, sondern einfach vollziehen. Die Gesetze müssen klar sein, sie müssen eindeutig für alle gültig sein und die sind dann zu vollziehen, ohne Rücksicht auf irgendetwas anderes. Es gibt drei Prinzipien, sagt Han Fei, auf denen Herrschaft überhaupt beruhen kann. Das ist erstens das Gesetz. Es muss für alle Umstände des Lebens eine eindeutige Norm, ein Gesetz geben. Das Gesetz, Fa. Das ist das erste Prinzip. Das zweite ist Shi. Auch ein alter Ausdruck, der aber jetzt neu interpretiert wird und so etwas wie mit Macht oder die Stellung einer Funktionsträgers betrifft, die Macht. Und drittens Shu, die Regierungsmethode. Also das Gesetz, die Stellung, die Macht, das Machtverhältnis und die Regierungsmethode sind die einzigen Prinzipien, auf denen eine Herrschaft beruhen kann. Und ich werde nicht einmal damit heute ordentlich fertig, daher knüpfe ich dann nächstes Mal daran an. Es geht gegen zwei Dinge, das sage ich noch. Es geht einerseits gegen alle Traditionen, die sich nur als Traditionen sehen, denn die Gesetze werden jetzt gemacht und sie werden entsprechend den Zeitumständen gemacht. Es gibt nichts Ewiges in der Welt des Tao, das haben auch die Taoisten schon gesagt, es ändert sich alles. Aber da wird es konkretisiert, politisch konkretisiert, das Gesetz darf nicht sich auf irgendeine Vergangenheit oder auf eine Natur des Menschen, sondern nur auf Durchsetzbarkeit und Effizienz, auf Erfolg berufen. Und darum darf es auch nicht eine Idealisierung geben, weder der Zukunft noch der Vergangenheit, denn die Idealisierungen, sagt Han Fei, beruhen alle darauf, dass man etwas Außergewöhnliches für wichtiger hält als das Gewöhnliche. Nun, dazu zwei Episoden, damit höre ich für heute auf. Er exemplifiziert das ja, wie andere Autoren auch in China, immer wieder mit Geschichten, mit Anekdoten. Und eine dieser Geschichten ist die Geschichte von einem Bauern in Song. Sung ist so etwa derjenige Landstrich, der dem deutschen Schilder entspricht. Also da passieren immer Dinge, die anderswo unwahrscheinlich sind. Und in Sung war Folgendes, sagt Han Fei. Ein Bauer in Sung bestellte das Feld. Mitten darin stand ein Baumstumpf. Ein Hase rannte gegen den Baumstumpf, brach sich das Genick und starb. Der Bauer warf daraufhin seinen Grabstock weg und bewachte den Baumstumpf, denn er hoffte nochmals einen Hasen zu erwischen, aber er bekam keinen Hasen mehr und wurde von den Leuten in Sung ausgelacht. Wer die Menschen von heute mit der Politik der frühen Könige regieren will, ist ein solcher Baumbewacher. Also es ist nichts an Wiederholungen zu erwarten, und es kommt nur auf das Alltägliche, das Normale und nie auf das Außergewöhnliche an. Das ist jetzt unvollständig gesagt, aber ich höre für heute auf. Dankeschön.